Ihr dürft gerne mit mir zusammen wieder den zweiten Timotheusbrief aufschlagen. Zweiter Timotheusbrief. Und wir lesen die ersten 7 Verse. Die ersten 7 Verse aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 2. Zweiter Timotheus, Kapitel 2. Die ersten 7 Verse. Die ersten 2 Verse, die haben wir uns schon betrachtet und heute wollen wir Vers 3 bis 7 uns anschauen, aber wegen Zusammenhang lesen wir alle 7 Verse noch einmal. 2. Timotheus 2 von Vers 1 bis Vers 7. Ich lese uns den Text vor, bete mit uns und dann können wir die Fenster wieder schließen. Paulus spricht mit dem Timotheus und möchte ihn ermutigen und ihm seine Aufgabe zeigen, die er dort in Ephesus hat, ja, die er überhaupt in seinem Leben, in dem Herrn, in seiner Nachfolge hat. Also, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Als ein guter Soldat, könnte man eigentlich übersetzen, sollte man fast tun. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Bis hierhin lese ich uns den Text vor und ich bete noch mit uns gemeinsam. O Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Und wir gehen alle mit unseren Füßen und haben einen Weg vor uns, jeder Einzelne hier, die Kinder wie die Erwachsene. Hilf uns, Herr, dass dein Wort uns heute Morgen ja leuchtet und wir dein ja, Angesicht schauen können, deine Unterweisung annehmen können und Hilfe für unseren Weg finden können. Ach, schenke Gnade zum Hören wie auch zum Reden. Amen. Ja, wir können jetzt die Fenster wieder schließen. Ihr lieben Geschwister, der Paulus befindet sich in einem Gespräch mit dem Timotheus. Und dieses Gespräch führt er, weil der Timotheus dort in Ephesus, wo er dem Herrn dient in der Gemeinde, durch ganz viele unterschiedliche schwierige Situationen hat gehen müssen. In seiner Arbeit, in der Gemeinschaft, die er dort versuchte mit anzuleiten und aufzuerbauen. Und er hat gemerkt, dass er dabei auch in viele Kämpfe verstrickt worden ist, dass er viele Angriffe erlebt hat, die ihn persönlich getroffen haben, dass er unter Druck gekommen ist. Und all diese Umstände, die verleiten nun den Paulus vielmehr, den Herrn selbst, ihm eine Ermutigung zu geben. Und diese Ermutigung besteht darin, dass der Paulus nun dem Timotheus etwas erklärt und ihm sagt, schau mal, Timotheus, du darfst dich als Kind Gottes sehr wie ein Soldat, so sollst du begreifen, dass du selber auch einen Auftrag hast, aber auch du darfst dich sehr wie ein Wettkämpfer, Olympionike. Damals gab es die Korinthischen Spiele, die so ähnlich wie die Olympischen Spiele waren, wie ein Wettkämpfer, ein Athlet, das steht hier auch, ne? Das griechische Wort für Athlet, wie ein Athlet sollst du dich sehen und wie ein Ackersmann, ein Wegerter, ein Landwirt, jemand, der sein Feld bestellt, sein Weinberg pflegt. Diese drei Dinge, die erklärt also der Paulus dem Timotheus. Und mit alle drei auch Bezeichnungen, Soldat, Wettkämpfer, Athlet oder Ackersmann, mit dem haben wir es auch zu tun, wenn wir von uns aus sagen, wir sind Christen oder wir wollen Christen sein, wir wollen den Herrn Jesus Christus kennenlernen, wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen ihm dienen, dann betrifft es uns auch. Es gibt kein einziges Kind Gottes, welches sagen könnte, ich muss kein Soldat sein, ich muss also kein Athlet sein, kein Wettkämpfer und ich muss auch kein Ackersmann sein. Ich suche mir das selber aus, was ich sein möchte. Das gibt's nicht. Also Kinder Gottes sind aus dem Grund alle miteinander gleich, weil sie von jemand geschaffen wurde, der immer das Gleiche bewirkt in der Wiedergeburt. Wenn der Heilige Geist nun auch den Menschen und sein Herz erneuert, dann bewirkt er genau immer die gleichen Dinge. Er bringt die Herzen in Übereinstimmung mit dem Wort des Gottes, dass diejenigen, die dann eben auch nun neue Menschen sind, das Wort Gottes lieb gewinnen und auch beginnen, mit Gottes Hilfe so denken zu können, wie Gott denkt. Ihm hinterher zu denken, so könnte man das auch sagen und beschreiben. Das ist also, was für uns heute Morgen auch unser Auftrag, unsere Aufgabe ist. Wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, was das eigentlich bedeutet, ein Soldat zu sein. Ich lese es euch noch einmal vor, Vers 3 und 4, wo von diesem ersten Bild des Soldaten gesprochen wird. Also die Aufgabe für den Timotheus ist eigentlich heute unsere Aufgabe, die der Herr uns auch gibt. Du nun erdulde die Widrigkeiten, Unglück, Ungemach oder eben auch Drangsal. Das ist hier mit diesem Wort Widrigkeiten gemeint. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Soldat Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Der Soldat, der im Kriegsdienst steht, also es ist Krieg, es ist keine Friedenszeit. Er ist nicht in der Kaserne, sondern er ist draußen auf dem Schlachtfeld. Und draußen auf dem Schlachtfeld, da begegnet er dem Feind. Und es ist jetzt nicht nur so, dass er so als Soldat da auf das Schlachtfeld tritt und dann sieht er so ganz weit entfernt einen Feind. Ach ja, jetzt also mit diesem Feind haben wir es zu tun. Sondern als Soldat auf dem Schlachtfeld stehend hat er es mit Hunderten und mit Tausenden von unterschiedlichen Feinden zu tun. Und wenn der Soldat nun auf das Schlachtfeld tritt und seine Augen aufhebt und den Feind vor Auge hat, dann wäre es gar nicht sinnvoll, wenn er sagen würde, ich wünsche mir jetzt ganz einfach, dass Ruhe einkehrt. Also der Feind möge doch verschwinden. Ich möchte es ruhig haben in meinem Leben. Ich habe diese dauernden Kämpfe satt. Ach, was muss man sich mit so vielem rumschlagen, jeden Tag neu. Und wenn der eine Feind besiegt erscheint, dann kommt gleich wieder ein neuer Feind. Was habt ihr für Feinde? Was hat euch in der vergangenen Woche aufgeregt? Was hat euch beschäftigt? Was hat euer Herz angegriffen? Wer oder was ist es gewesen, mit dem ihr euch beschäftigt habt? Eure Feinde, eure Widersacher. Manchmal sind es nicht Menschen, manchmal sind es Dinge, die einem entgegenstehen. Und ihr habt vielleicht euch auch gewünscht und habt gedacht, ach, ich möchte doch jetzt endlich mal, dass es ruhig wird. Keine Schlachten mehr, keine Feinde mehr. Ich möchte endlich mal auch Ruhe haben. Jetzt befinden wir uns in der gleichen Situation wie der Timotheus. Dem ging es in Ephesus auch so. Der hatte jeden Tag, wenn er so auf der Straße war und dann sind ihm Geschwister begegnet, wenn er Hausbesuche gemacht hat, wenn er in der Gemeinde war, da wo sie sich getroffen haben, hat er fortwährend auch mit Schwierigkeiten zu tun gehabt. Daran hat sich gar nichts geändert bis zum heutigen Tag in der Gemeinde. Und jetzt hat er also immer wieder diese Kämpfe gehabt. Immer wieder auch diese Widersacher gehabt. Davon lesen wir im 1. und 2. Timotheusbrief, die ihn also bekämpft haben, die ganz anders gedacht haben wie er, die ihm fortwährend im Weg standen, die fortwährend ihm auch das Leben schwer gemacht haben. Und er war nun jemand, der wahrscheinlich doch sehr sensibel war und der auch von seiner Seite aus Angst haben konnte. Wer kann das nicht, also Angst haben? Und jetzt muss der Paulus ihn daran erinnern, Timotheus, bitte denk daran, du bist ein Soldat. Und zwar nicht nur irgendein Soldat, sondern du bist ein Soldat für den Herrn Jesus Christus. Das steht ja hier in Vers 3. Ein guter Streiter Jesu Christi. Du bist ein Soldat für den Herrn Jesus Christus. Und jede einzelne Schlacht, in die du gestellt wirst, da wirst du von dem Herrn Jesus Christus hineingeführt. Ich weiß nicht, wie ihr euch eure Schlacht so denkt und wie ihr nun auch sie bewertet oder damit umgeht. Aber habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, dass ihr von dem Obersten, dem General aller Generäle, also dem König selbst, in eure Schlachte geführt werdet? Ich weiß nicht, was du für persönliche Schlachte in dem vergangenen, in der vergangenen Zeit, in den vergangenen 7 Tagen gehabt hast. Aber hast du daran gedacht, dass jede einzelne Schlacht, in die du auch dich begeben musstest, dass der Herr dich da auch hineingeführt hat? Kämpfst du überhaupt eine Schlacht mit dem Herrn Jesus Christus? Bist du ein Soldat für Jesus Christus? Man kann auch privat Kämpfe ausfechten. Nicht als Christ, nicht im Namen des Herrn Jesus Christus, sondern für seine eigene Anliegen, für seine eigene Ehre. Das kann man ja auch, das ist durchaus denkbar. Wo kämpfst du? Kämpfst du für dich in deiner ganz persönlichen, private Schlachte? Oder bist du jemand, der auf dem Schlachtfeld steht als Soldat für den Herrn Jesus Christus, um ihm zu gefallen? Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Wer stellt dich in den Dienst? Warum machst du deine Arbeit? Ja, jetzt kann ich antworten, ich muss doch mein Geld verdienen, ich muss doch meine Familie ernähren, nicht? Ich muss doch meine Rechnungen bezahlen. Da ist meine Wohnung, da ist mein Haus, da ist mein Auto. Das muss ich doch also machen. Aus dem Grund muss ich doch arbeiten. Das ist ganz normal. Aber das wäre nicht eine ausreichende Antwort für ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes sollte sagen können, es ist der Herr Jesus Christus, der mich in die Schlacht stellt, der mir meine Arbeit gibt und dem ich in meine Kämpfe gefallen möchte. Möchtest du ihm gefallen in deiner Schlachter, in deiner Kämpfe, die du selber auch kämpfst? Bist du bereit zu sagen, auch diese neue Schlacht, die jetzt auf mich zukommt, nehme ich an? Dieser neue Kampf gegen zunehmende Schwachheit, neue Feinde, neue Auseinandersetzungen, neue Probleme, die du persönlich auch hast. Kannst du das so machen wie ein Soldat, der für den Herrn Jesus Christus lebt und für ihn auch in die Schlacht zieht? Wir alle stehen in der Gefahr, dass wir, und das wird hier als Beispiel gebraucht, uns verstricken können in die Dinge unseres Lebens. Das heißt hier in Vers 4, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts. Nun, der Soldat, der ist eben auf dem Schlachtfeld, ne? Der kann jetzt nicht sagen, also Herr General, also ich habe gerade zu Hause mein Feld bestellt, jetzt muss ich doch auch erstmal düngen und bewässern und also dann ist die Ernte, ich komme in 2 Monate wieder. Das ist unmöglich, das geht natürlich nicht. Ein Soldat ist ein Soldat. Zu dem Herrn Jesus ist mal jemand gekommen und hat ihn darum gebeten. Im Lukas-Evangelium steht das beschrieben, dass er ihm hilft mit seiner Erbangelegenheit. Nicht so, also ich werde da über den Tisch gezogen. Nicht? Also Lukas 12 heißt es da auf Vers 13 und 14. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Jetzt antwortete Herr Jesus darauf, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Ich bin nicht zuallererst gekommen, um für eure Reichtümer da zu sein und da euch, was weiß ich, beizustehen in eurem Rechtshändel. Das ist nicht zuallererst meine Aufgabe. Der Herr Jesus konnte auch einmal jemand zurechtweisen, der ihn nur missbrauchen wollte für seine eigene persönliche Dinge. Oh, das ist etwas, was uns auch genauso gehen kann. Wir haben unsere persönliche Interesse. Ja, egal, ob es jetzt finanzielle Dinge sind oder andere Dinge. Und jetzt sagen wir, Herr Jesus, also da, jetzt musst du doch mal kommen. Nicht? Also, und der Herr Jesus sagt, du, ich habe meine eigene Interesse. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Im Johannesevangelium, im 18. Kapitel, Vers 36, da wird es also genauso geschildert im Gespräch, was der Herr Jesus da auch geführt hat, als er vor dem Pilatus stand. Da sagt der Herr Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Der Herr Jesus kämpft nicht für die Angelegenheiten dieser Welt zuallererst. Es ist nicht sein erstes Anliegen, dass du reich wirst und dass du ein Leben hast ohne irgendwelche Probleme. Ein ruhiges Leben, wo du gesund bist, wo es dir an gar nichts fehlt und du gut zurechtkommst und alles ist immer hundertprozentig in Ordnung. Wenn der Herr Jesus Christus nun dieses Anliegen hätte, dann müssten wir ja alle Sorge uns machen, weil wir ja fortwährend spüren, da ist ein Kampf, das sind Auseinandersetzungen, das sind Kriege, in denen wir stehen mit der unsichtbaren Welt, mit der sichtbaren Welt. Warum ist das alles so problematisch? Warum ist das alles so schwierig? Warum ist unser Leben so schwierig? Und der Herr Jesus sagt uns hier, du, ich habe das so eingerichtet, du bist als Soldat von mir angestellt worden und ich stelle dich in diese Schlacht. Und ich frage dich auch gar nicht vorher, möchtest du in diese Schlacht ziehen? Ist es dir angenehm, dass du in der nächsten Woche dies oder jenes erlebst? Sondern ich bin der Herr aller Herren und der König aller Könige und ich leite und führe dein Leben in meiner göttlichen Weisheit und Vollkommenheit. Und es ist gut für dich, dass du lernst, mir zu vertrauen und mich zu lieben und meine Wege anzunehmen, die ich dich auch führe. Ertrage das Unglück. Was auch immer gerade dich beschwert, was auch dir Probleme bereitet, wie arg du in Bedrängnis bist, bist du bereit zu sagen, das gehört mit zu meiner Berufung, das gehört mit zu meinem Dienst, das gehört mit zu meiner Nachfolge, dass ich das erleide. Es ist nicht biblisch zu denken, alles Problematische, Schwierige, alles Unglück, das muss wegkommen. Nicht? Wenn ich muss nur noch mehr glauben, dann wird alles gut, ich muss nur noch mehr glauben. Nein. Das sagt uns die Bibel gar nicht. Erdulde die Widrigkeiten, sei bereit, sie anzunehmen. Und nun, der Herr Jesus Christus hat es auch in seinem eigenen Leben gezeigt, dass er bereit war. Er sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und damit spricht er an, wie er persönlich in seinem Leben, in seiner Nachfolge, also dem Vater hinterher, seinen Auftrag zu erfüllen, als Erlöser sein Werk zu vollbringen, wie er da seinen Weg gegangen ist. Es war ein harter Weg. Es war ein Weg, wo er jeden Tag neu mit Kämpfe zu tun hatte. Von dem ersten Augenblick an seiner Geburt wurde er verfolgt. Es gab so viele Gegner, die ihn nur umbringen wollten, die ihn also auch verleugnen wollten, ihn in schlecht reden wollten, ihn angegriffen haben. Fortwährend musste er das erleben. Und kein Leben mit Komfort. Also die Tiere haben ihre Nester, die Füchse haben ihre Grube, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Der Herr Jesus ist in der Lage, mit dir den Weg durch dein Unglück zu gehen. Hast du das verstanden? Persönlich. Der Herr Jesus Christus ist in der Lage, mit dir deinen Weg durch dein Unglück zu gehen. Und er möchte dir beistehen in deinem Unglück. In deinem Unglück, in deinem Kampf. In all denen ganzen schwierigen Umständen, in denen du dich befindest. Im Johannesevangelium im 12. Kapitel sagt der Herr Jesus im Anbetracht der ganz großen Nöte, die auf ihn auch zukommen würde, Folgendes. Jetzt ist meine Seele erschüttert und was soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Bring mich aus dieser Not heraus. Nicht? Also lass mich doch wieder ein ruhiges Leben haben. Es ist mir zu viel, also es ist einfach zu schrecklich, was ich alles erlebe. Was soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Ist doch mein Auftrag, mein Leben hinzugeben als Erlösung für viele. Das ist doch meine Berufung, das ist doch das, was der Vater mir gegeben hat. Wie kann ich mich jetzt davonstellen? Das ist doch unmöglich, das mache ich nicht. Ne? Aber das ist genau das, was wir ganz oft auch alle miteinander gerne tun würden, was ich gerne tun würde, mich aus dem, also herausstellen, diese fortwährende Kämpfe, diese fortwährende Kriege, diese fortwährende Belastung. Ich möchte im Grunde genommen doch nur Frieden haben. Für mich es ruhig haben. Nun, ich möchte euch da aufrufen, wie der Paulus den Timotheus aufgerufen hat. Er dulde die Widrigkeiten als ein guter Soldat Jesu Christi. Er dulde die Widrigkeiten. Der Herr wird dir helfen und wird dir dabei auch Kraft geben, dass du das tun kannst. Über ihn heißt es also, dass er jemand auch war, der mit Leiden vertraut war. In Jesaja 53, Vers 3 steht es genauso über ihn beschrieben. Er kannte sich sehr gut aus mit Leiden und kann von daher auch ganz wunderbar helfen. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Schmerzen und Leiden. Das ist uns etwas, was uns zu Recht fremd ist, weil Gott uns nicht so geschaffen hat. Gott hat den Menschen, als er ihn schuf, Adam und Eva, nicht als Mensch der Schmerzen und der Leiden geschaffen, sondern als Mensch, der vollkommen war. Und nun kam er durch die Sünde und durch den Ungehorsam Gott gegenüber, die Schmerzen und die Leiden in mein Leben. Kannst du das auch für dich sagen? Meine Schmerzen, meine Leiden kommen in mein Leben wegen meiner Sünde. Nicht, weil alle anderen so schlimm sind auf dieser Erde und alle anderen so ungerecht sind und ich alleine weiß nun aber, wie es gehen soll. Nicht? Ich bin der Gute und alle anderen, nicht, die sind also so böse. Nicht? Wenn alles so wäre wie ich, dann wäre das so eine wunderbare Angelegenheit. Vollkommen verkehrt. Jeder einzelne Schmerz, jeder einzelnes Leiden soll mich daran erinnern, dass ich selber ein Sünder bin. Dass ich Jesus Christus brauche mehr als alles andere. Nichts brauche ich so wie ihn, der mit Schmerzen und Leiden vertraut ist. Der mit ihnen umgehen kann, der sie überwinden kann. Kann ich meinen Schmerz überwinden? Kannst du deinen Schmerz überwinden? Kannst du dir einreden? Ach, ich sage mir ganz einfach, ich bleibe gesund, ich mache mein Training und dann werde ich also immer älter und älter und älter und älter und älter und ich sterbe nie. Ja. Also jeder von uns weiß, dass das unmöglich ist. Wir können mit unseren Schmerzen und mit unseren Leiden nicht umgehen. Und wir brauchen den, der in der Lage ist, es zu tun. Verachtet war er, verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Nun, er kann dir helfen in deinem Unglück. Er kann dir beistehen in dieser Not, die du erfährst, in den Kämpfen, in denen du dich befindest. Das ist das, was der Herr heute Morgen dir zu sagen hat. Das ist sein Wort an dich. Gerade aus dem Grund bin ich gekommen, weil du mit deiner Schmerzen und mit deiner Leiden nicht zurechtkommst. Ich kann damit zurechtkommen. Ich bin in der Lage, sie zu tragen. Ich bin in der Lage, deine Sündennot, dein Elend zu tragen und dir beizustehen und dir zu helfen. Sei duldsam wie ein Soldat. Aber ich muss noch was anderes hier als nächstes weitergebe, was der Paulus dem Timotheus aussagen wollte. Und da gehen wir jetzt so in den Bereich der Wettkämpfer, der Athleten, eine ganz andere Welt, heißt es in Vers 5 in unserem Text 2. Timotheus 2. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Die Olympionike damals musste sich wirklich verpflichten, so und so lange 10 Monate zu trainieren. Es war wirklich ein Regelwerk, was sie also aufgelegt bekommen haben. Ihr könnt es in den Geschichtsbüchern selber nachlesen. Von daher ist dieses Bild, was der Paulus gebraucht für den Athlet, eines, was damals bekannt war. Jedem Einzelnen, der das auch gehört hat, auch der Timotheus, hat genau gewusst, worum es da ging. Und jetzt passt auf, ich muss dieses Bild von diesem Athlet nun eben auch in die Welt des Timotheus hineinstellen und seine Aufgabe, die er in Ephesus hatte, in der Gemeinde dem Herrn zu dienen. Also, jetzt stellt euch einfach mal vor, er ist in ein Haus hineingekommen und hat jemand besucht. Und jetzt ist das jemand, der von der Gemeinde auch in Ephesus eben war. Und jetzt, also erlebt er Dinge, die ihn also ganz arg aufregen. Er wird beschuldigt und angeklagt. Du, Timotheus, was du uns da alles beibringst, und nicht, also wir wissen es doch viel besser. Wir sind die richtige Gesetzeslehrer. Da gab es in 1. Timotheusbrief, wird das erklärt, ganz viele, die wirklich das auch dachten, wobei das aber gar nicht der Fall war. Und da gab es also sicher Leute, wenn er sie besucht hat, die haben ihn vielleicht auch angegriffen und gesagt, also du Timotheus, was nimmst du dir raus? Du bist so jung noch und wir sind doch alle viel älter, nicht? Wir wissen es doch viel besser und du glaubst, dass du uns auch leiten und führen kannst? Wie, was machst du dir eigentlich an? Ne? So können wir uns das ganz gut auch vorstellen, dass er immer wieder in dieser Arbeit, die er getan hat, auch angegangen worden ist. Und jetzt brannt es ihm unter den Nägeln, also so, aber euch gebe ich es zurück, ne, so in dieser Richtung. Jetzt will ich euch mal also zeigen, dieser Ausdruck, wo der Bartel der Most holt, ne, der, also kennt es vielleicht auch. Also ich will euch mal zeigen, wie das jetzt auch funktioniert. Und das sind oft diese Augenblicke, wo wir Gottes Wort außer Acht lassen. Wo wir, darf ich das mal so sagen, das Regelwerk, was ein Athlet hatte, um seinen Wettkampf erfolgreich bestreiten zu können, wo wir das außer Acht lassen. Wo wir auch immer geprägt sind vom Wort Gottes und vom Geist Gottes, sondern von unseren eigenen fleischlichen Motiven, nicht so quasi, der darf mich doch nicht so behandeln. Nun, wenn der Herr Jesus Christus so gedacht hätte, dann hätte er also am ersten Tag seines Dienstes wahrscheinlich den Hut genommen und gesagt, also ihr liebe Menschen, ich habe schon euch retten wollen. Aber das müsst ihr doch einsehen, nicht? So dürft ihr mich doch nicht behandeln. Wenn der Sohn Gottes Mensch wird, dann muss er doch ganz anders behandelt werden. Ne? So. Also ich gehe. Versteht ihr? Das wäre ein Unding gewesen. Ne? Und der Herr Jesus hat sich in einer Art und Weise behandeln lassen, wo er unwahrscheinlich viel eingesteckt hat. Er ist der Richter der Welt und hätte jeden Einzelnen sofort richten können. Und hat es doch nicht getan. Nicht, dass er das Gericht nicht ausüben wird, gegenüber den Menschen. Er übt es aus und wird es ausüben. Aber er hat sich so viel gefallen lassen. Wir, wie der Timotheus, nicht? Also wenn wir in unserem Wettkampf uns befinden, unsere Aufgabe, die wir haben, vor Augen haben, und dann also so richtig in Not kommen, dann kann es sein, dass wir alles vergessen. Barmherzigkeit, Liebe, Bereitschaft zu vergeben, zu erkennen, dass wir genauso Sünder sind wie der andere. Das ist in dem Leben untereinander, miteinander, in der Gemeinde, in dieser Welt etwas, was wir brauchen. Und wenn wir das vergessen, vergessen wir im Grunde genommen das Regelwerk. Und im Neuen Testament wird es fortwährend auch den Kindern Gottes also auch erklärt, vergebt einander so wie Gott euch vergeben hat. Liebt einander, ertragt einander, betet füreinander, tragt füreinander die Lasten. Ne? So einer trage des anderen Last. Das sind Dinge, die uns auf dem Herzen liegen sollen. Man kann nicht einfach sagen, wie es heute auch viele tun. Also die Gnade ist es ganz allein, die uns auch errettet hat. Für mich gilt das ganze Gesetz gar nicht mehr. Also das Gesetz ist für mich etwas, was keine Bedeutung mehr hat. Ne? Du sollst den Herrn lieben, wie dich, also von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft. Ne? Gilt für mich doch nicht mehr. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gilt doch für mich nicht mehr. Ich bin durch Gnade errettet, also jetzt ist das für mich alles gar nicht mehr von Bedeutung. Ne? 10 Gebote gelte für mich doch gar nicht mehr. Das ist keine biblische Lehre. Das ist keine biblische Lehre. Und das macht sich auch im reformierten Bereich mehr und mehr breit. Leider macht es sich das breit. Und es ist wichtig, dass wir für uns das auch verstehen. Wir können nicht in unserem Leben sagen, also wir sind Christen, wir lieben den Herrn Jesus Christus, aber seine Gebote, die haben für uns gar keine Bedeutung. Dann haben wir das Neue Testament nie gelesen. Die ihn lieben, bleiben in seine Gebote. Steht im Neuen Testament. Niemand kann sagen, ich liebe den Herrn. Aber seine Gebote, ach, die haben für mich keine Bedeutung. Ich muss das Alte Testament gar nicht lesen. Ich könnte es eigentlich rausreißen und wegwerfen, kann nur mit dem Neuen Testament leben. Also, versteht ihr? Das ist eigentlich Gott missachtet. Er hat uns das Alte wie das Neue Testament gegeben. Und wir brauchen beide miteinander. Und im Neuen Testament sind ganz viele Regeln für uns beschrieben, durch die wir auch mit Gottes Hilfe lernen dürfen zu wachsen in der Heiligung. Wir brauchen sie ganz dringend. Gottes Gebote sind so wie Pfeile, die unser Herz dann auch treffen und uns aufzeigen, wie sehr wir noch auch Sünder sind. Das ist etwas ganz Wichtiges. Regelwerk, Wettkampf, Timotheus in Ephesus. Oh, ich möchte am liebsten auf den Tisch schlagen. Ja, so ging es ihm wahrscheinlich öfters als einmal. Er war ein sanftmütiger Mensch, aber ich glaube schon, dass er ganz oft gedacht hat, Mensch, warum kann ich nicht das ganz anders hier auch haben in meiner Arbeit? Ich möchte am liebsten so eingreifen und das alles nur so richten, wie ich es brauche. Ne? Das wäre etwas, was uns allen auch gefallen würde, wenn man nur ein bisschen so eingreifen könnte, ein paar Handgriffe. Und wir regeln alles. Ne? Das ist also, die Versuchung ist sehr groß und je mehr Verantwortung auch man hat, umso mehr kann man seine Macht missbrauchen auch, um durch seine eigene Macht andere zu dirigieren, Nicht, dass der Herr sie in seinem Werk weiter verändert und heiligt, sondern jetzt bin ich derjenige. Ich stelle die Truppe auf, ich sage alles, wie es geschehen soll. Ich bin derjenige, der dann eben auch genau Bescheid gibt. Der Timotheus musste sich manches gefallen lassen und musste darauf warten, dass der Herr wirkt. Das ist in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde immer bis zum heutigen Tag genau dasselbe. Alle, die in der Gemeinde mitarbeiten, müssen lernen, dem Herrn zu vertrauen, dass er sein Werk tut. Wir haben nicht diesen Auftrag, andere Menschen in der Weise zu verändern und umzugestalten, dass wir nun das in die Hand nehmen. Können wir nicht. Wir haben den Auftrag, sie zu unterweisen, ihnen Zeugnis zu sein, Vorbilder zu sein, ihnen zu helfen, ihnen beizustehen. Aber das eigentliche Werk erwarten wir von dem Herrn, dass er es tut zu seiner Zeit und so, wie es ihm auch gefällt. Halte dich an die Regeln Gottes, etwas, was wir dringend brauchen. Ich muss weitergehen. Noch ein kleiner letzter Punkt habe ich, sogar noch zwei, aber ich werde es versuchen, kurz zu machen, so kurz es irgendwie geht. Das andere, was hier jetzt noch auftaucht als weiteres, als drittes Bild neben dem Soldat und neben dem Athlet, neben dem Wettkämpfer, ist der Ackersmann. Also, wir lesen hier Vers 6, der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Timotheus, bitte denke daran, dass du ein Ackersmann bist. Ein Ausleger, der diesen Text auch ausgelegt hat, sagte, der Ackersmann, der ist oft ganz alleine auf dem Acker. Ja, das ist in gewisser Weise wahr. Also wenn er im Weinberg ist, wenn er auf dem Feld ist, das sind also 30, 40 andere Leute noch drumherum, der ist oft ganz alleine. Es ist eine mühevolle Arbeit. Es ist eine anstrengende Arbeit. Es ist eine belastende Arbeit. Die Vorstellung vieler Christen, was auch Gemeinde betrifft, ist eine, in einer Gemeinde muss es eigentlich so sein, dass alles nur schön ist. Ich gehe in die Gemeinde hinein und alle lachen mich an. Und alle kommen auf mich zu und alle begrüßen mich und alle nehmen mich in den Arm und alle, also die tun mich fortwährend auch ermutigen und begleiten und unterstützen und sie beten für mich und es gibt eigentlich gar nichts Schwieriges. Es gibt nichts Schwieriges in einer Gemeinde. Es gibt nichts Mühevolles. Und wenn Mühe da sind, dann muss ich mir vielleicht eine andere Gemeinde suchen, wo es keine Mühe gibt. Wo es keine Schwierigkeiten gibt, denn dann ist das die falsche Gemeinde, wo ich bin. Also der Timotheus, wenn er so gedacht hätte, hätte er zum Paulus zurückgeschrieben, lieber Paulus, du irrst dich vollkommen. Ein Soldat soll ich sein, ein Athlet soll ich sein, ein Ackermann soll ich sein. Das ist doch also zu viel verlangt. Ne? Also so habe ich mir das nicht vorgestellt mit der Gemeindearbeit. Aber so hat er nicht gedacht. Der Timotheus hatte ja vom Herrn gelernt, von seinem Wort gelernt, von dem Diener des Herrn, von Paulus gelernt. Und jetzt soll er weiter lernen. Wenn ich Mühe habe, dann ist das nicht etwas, was ich unter der Kategorie, das gehört nicht zum Christsein dazu, abhake oder auch einordne. Wie leicht ist es für den Satan, Menschen aus der Gemeinschaft zu führen, die sofort, wenn Mühe auftauche, in der Gemeinschaft, im Zusammenleben, gehe. Versteht ihr? Das ist etwas ganz Schwieriges. Wenn wir nicht biblisch lernen zu denken. Timotheus, du bist ein Ackermann. Du hast Mühe in der Gemeinschaft in Ephesus. Diese Gemeinschaft, die Christen dort, die der Herr liebt und für die er am Kreuz gestorben ist, sein eigenes Blut vergossen hat, mache dir fortwährend Mühe. Und ich möchte dir sagen, dass diese Mühe eine Mühe ist, die du bereit sein musst, auf dich zu nehmen. So wie ein Ackermann nicht sagt, wenn er aufs Feld hinausgeht, das ist doch viel zu anstrengend, dieses Feld zu bearbeiten. Guck mal diese viele Steine an und das Unkraut. Ach, mein Garten, ich lasse ihn einfach. Ich gehe nicht mehr in den Garten hinein. Ich gehe nicht mehr auf mein Feld. Ich lasse es einfach liegen. Ja, wenn wir das machen, werden wir nichts ernten, oder? Das ist uns alle vollkommen klar. Es ist uns vollkommen klar, dass diese Einstellung eine kindische Einstellung ist, eine völlig unreife Einstellung. Und jeder Ackermann muss sein Feld bestellen. Er muss das Unkraut raussuchen, er muss die Steine raussuchen und dann muss er den Acker bearbeiten. Und dann muss er säen und dann muss er Geduld haben und warten können. Nicht? Und wenn jetzt jemand als Christ in einer Gemeinschaft sagt, also da ist ein Stein, schau mal, da ist ein Stein, da ist Unkraut. Oh, wie schwierig ist das. Gefällt mir hier gar nicht. Und ich bin auch gar nicht bereit, mir die Mühe zu machen. Ich habe etwas ganz anderes erwartet. Nun, wenn er diese Einstellung hätte, würde er nicht biblisch denken. Es gibt keine Gemeinde auf der Erde, wo es nicht Mühe machen würde, in der Gemeinschaft zu leben. Eine Vorstellung, die nun anders wäre, wäre eine völlig unbiblische Vorstellung. In der Herrlichkeit, wenn wir beim Herrn sind, werden wir keine Mühe mehr haben. Aber solange wir hier auf der Erde sind, wird es uns immer Mühe bereiten. Wir bereiten unserem Herrn die allermeiste Mühe. Wenn ich das mal begriffen habe, also wenn ich mal runterkomme von meinem Sockel, von meiner eigenen Überzeugung, wie heilig ich bin, und ich verstehe dann, wie viel Mühe ich meinem Herrn jeden Tag bereite mit meiner eigenen Sünde. Wie viel Mühe ich ihm bereite. Dann bin ich in der Lage zu sagen, oh, die Mühe, Herr, die du mir als Ackermann gibst, auf dem Feld, auf dem ich jetzt dir dienen soll, ich möchte bereit sein, sie anzunehmen. Ich möchte bereit sein, sie zu, also diese Aufgabe auch wirklich in Angriff zu nehmen. Einmal wird vom Knecht des Herrn im Buch Jesaja, Jesaja 49, etwas gesagt, was uns auch erahnen lässt, wie sehr der Herr auch zu kämpfen hatte, zu ringen hatte, nun auch in seinem eigenen Dienst und wie oft es erschien, als wäre alles doch ganz nutzlos, als würde gar nicht viel Frucht hervorkommen. Jesaja 49, Vers 4 heißt es vom Knecht des Herrn, das ist der Messias: Ich aber hatte gedacht, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Herr Jesus manchmal, wenn er so auf die Szenerie geblickt hat, gesehen hat, ganz wenig Frucht. Viel Mühe, wenig Frucht. Es hat ihn angestrengt. Aber er ist nicht darin, gescheitert, gestürzt, keine einzige Sünde hat er getan. Aber die Anstrengung, die Mühe eines Ackermannes hat er erlebt. Manch einer sagt, ach, in diese Gemeinschaft zu gehen, wie mühevoll ist es doch. Ich lasse es lieber sein. Nun, du bist ein Ackersmann, der Herr hat dich zu einem Ackermann gemacht. Und erinnere dich bitte daran, dass es durchaus vom Herrn gewollt ist, auch, dass du diese Mühe auf dich nimmst. Dass du bereit bist, diese Mühe jedes Mal neu auch auf dich zu nehmen. Der Herr Jesus Christus hat in seinem Dienst viele Mühe auch erfahren. Und er hat sie aber auch mit der Hilfe seines himmlischen Vaters auch doch in Angriff nehmen können und treu sein können in seinem ganzen Dienst, den er getan hat. Es ist mühevoll, es wird bis zum letzten Atemzug mühevoll bleiben in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Nicht, dass da kein Segen wäre, nicht, dass es auch zum Teil schön sein könnte, das will ich jetzt gar nicht bestreiten, aber es wird immer mühevoll sein. Schon der Widersacher wird immer sagen zu dir, weißt du, es wäre viel schöner ohne diese Christen. Für sich ganz alleine nur zu leben und, ach, da kann ich mir alles schön einrichten, so wie ich das mag. Also da muss ich sie gar nicht mehr sehen, die Gesichter. Das sind satanische Verführungen. Der Satan weiß ganz genau, wie er uns kriegen kann. Er ist viel intelligenter wie wir. Er weiß da ganz gut, damit umzugehen. Doch ich muss ganz kurz noch diesen allerletzten Punkt quasi angehen, nur 2-3 Minuten, dann sind wir am Ende angekommen. Also der Paulus sagt zum Timotheus, Timotheus, du bist also ein Soldat, du bist ein Athlet, du bist ein Ackersmann. Bitte denke darüber nach. Das ist das, was er am Ende sagt in Vers 7. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Wenn wir jetzt, nachdem wir Gottes Wort gehört haben, nachdem wir Gemeinschaft gehabt haben, den Gottesdienst gefeiert haben, nach Hause gehen und nicht darüber nachdenken, dann ist das Werk, welches der Herr an uns tun möchte, eines, wo etwas ganz Entscheidendes fehlt. Und das ist heute in der Gemeinde Jesu auf dieser Erde im Jahre 2023 fast verloren gegangen. Es ist keine Sitte mehr. In dem Augenblick, wo ich den Gottesdienstraum verlasse, kehrt die Welt wieder zurück. Und meine Gedanken kreisen vielleicht schon sogar sofort wieder über Essen, Trinken, Arbeit. So quasi heute Mittag mich hinsetzen und noch einmal über diese Predigt mir Gedanken zu machen. Ja, das ist zu viel verlangt. Das kannst du doch nicht von mir erwarten, dass ich auch noch darüber nachdenke. Es ist doch schon mühsam genug gewesen, das alles sich anzuhören. Versteht ihr? Also, so hat der Timotheus vielleicht auch nach dem Brief, also so quasi für sich, wenn ich es mal so versuche zu illustrieren in meiner Fantasie, wenn er jetzt einen schlechten Tag gehabt hat, hat er vielleicht gesagt, also jetzt Moment mal, das alles, was der Paulus mir da schreibt, das ist mir doch auch ein bisschen zu viel. Und dann ist die Bereitschaft gar nicht mehr da, darüber nachzudenken. Und diese Bereitschaft brauchen wir. Die braucht ihr nicht nur für den Gottesdienst, die braucht ihr 7-mal in der Woche, wenn ihr, wie der Herr eigentlich es möchte, 7-mal in der Woche persönlich in der Bibel lest. Dann braucht ihr für diese Zeit, braucht ihr dann eben auch diese Bereitschaft, ich möchte darüber nachdenken, was der Herr mir gesagt hat. Bedenke die Dinge, die ich sage. Joel Beakey hat vor kurzem eine Botschaft gehalten, wo er den Rat gegeben hat an jemand, wie er sein geistliches Leben führen soll. Das war jetzt jemand, der ganz abgekommen war. Dann hat er ihm gesagt, du, mach es doch mal so, lies 10 Minuten in der Bibel, denke 10 Minuten darüber nach und dann bete für 10 Minuten. Denkt ihr nach über das, was ihr gelesen habt? Macht ihr euch darüber Gedanken? Also jetzt nicht, dass man dann etwas dazu liest. Das ist schön, ich habe also viele Kommentare zu jedem einzelnen Buch der Bibel. Aber das ist nicht hier damit gemeint. Also quasi, wenn ich jetzt Studienbibel habe, jetzt lese ich noch dazu, was unter als Erklärung steht. Sondern es ist gedacht, ich setze mich jetzt hin und denke über das Wort Gottes nach. Das ist das Kauen. Nicht? Also wenn ich ja Nahrung aufnehme, diejenige, die es in einem runterschlucke, die also da für sich selbst gar nicht kauen, denen bekommt es meistens recht schlecht. Das geht nicht gut. Deswegen müssen wir auch, wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, es kauen, es bewegen in unserem Herzen, wie die Maria es getan hat. Oder im Psalm 1, es heißt, über das Wort Gottes nachsinnen. Es vor sich her murmeln. Ich weiß nicht, was du vor dir her murmelst, aber es ist eine gute Angewohnheit, das Wort Gottes vor sich her zu murmeln, darüber nachzudenken. Es ist etwas von großer Bedeutung. Sonst kann der Herr sein Werk nicht in der Weise an dir tun, wie er es gerne tun möchte, wenn du nur die Bibel liest und dann sie wieder zuschlägst und gar nicht darüber nachdenkst. Als der Timotheus diesen Brief bekommen hat und ihm gesagt wurde, sei wie ein Soldat, sei wie ein Athlet, sei wie ein Ackersmann, denke so, handle so, verhalte dich so, sieh so dein ganzes Leben. Wenn er jetzt nicht sich darüber Gedanken gemacht hat, was bedeutet das jetzt für meinen Alltag? Was heißt es jetzt für meine Begegnung morgen? Nun, dann ist der Segen gar nicht in der Weise da. Und bei euch ist es genau dasselbe. Wenn ihr euch nicht hinsetzt, wenn ihr euch nicht Gedanken macht, was heißt es für mich morgen in meiner Arbeit, in meiner Gemeinschaft, in meinem Leben? Dann wird euch etwas ganz Entscheidendes fehlen. Möge der Herr euch helfen, dass ihr, ja, dass wir alle, dass ich das auch weiterlerne, dass wir über das Wort Gottes nachdenken und dass wir wie ein Ackersmann, wie ein Athlet und wie ein Soldat auch sein können. Ich bete noch mit uns gemeinsam am Schluss. Lieber Herr, eigentlich ist unser aller Vorstellung dieselbe, dass wir paradiesische Zustände haben möchten. Wir wünschen uns das Paradies zurück, ein Leben, wo es nicht Schmerzen und Leid hat, ein Leben, wo Kämpfe tabu sind, ein Leben, wo es keine Angriffe gibt, keine Feinde gibt. Ein Leben, wo man sich nicht viel Gedanken machen muss über irgendwelche Regelwerke, ein Leben, wo es kein Schweiß gibt, keine Anstrengung gibt, keine Erschöpfung gibt. Und doch sagst du uns genau in deinem Wort, dass du unser Leben, welches du mit uns und durch uns aufführen möchtest, als Kinder Gottes dir ganz anders vorstellst. Herr, wir sind doch in unserem Herzen sehr rebellisch und wir können gar nicht gut damit umgehen, wenn unsere eigenen Vorstellungen, wenn sie nicht zum Zuge kommen. So bitte wir dich ganz kindlich, dass du uns weiter erziehst und uns lehrst, was es für unser Leben bedeutet, ja, wie ein Streiter für dich zu streiten, um dir zu gefallen. Und wie ein Athlet, ein Wettkämpfer auch, den Wettkampf zu bestreiten, immer dein Wort vor Auge zu haben dabei. Und wie ein Ackersmann sich zu mühen und zu wissen, dass wir ja auch Anteil an den Früchten als allererste haben werden. Ach, nimm uns an die Hand und geh du mit uns auch weiter voran in die neue Woche. Amen. Amen.